Seit fast 20 Jahren ist Anna Schmid Direktorin vom Museum der Kulturen am Münsterplatz. Im Oktober wird sie pensioniert. Wie haben sich das Museum und die Kulturstadt Basel in dieser Zeit verändert? Wieso findet sie, dass ihr Job jeden Tag spannender wird? Und woher kommt ihre Leidenschaft für Ethnologie und das Museumswesen? Über das reden wir heute im Feierabendbier mit ihr. Ganz herzlich willkommen, Anna Schmid.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Mein Name ist Luca Thoma und das Feierabendbier wird wie immer präsentiert von Biertelbier.
Feierabendbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Biertel Biermanufaktur. Deine Craft-Bier-Brauerei auf dem Dreispitz. Biertel. Sinnvoll. Anders.
Frau Schmid, 31. Oktober 2025 ist Ihr letzter Arbeitstag im Jahr 2006. Ich habe nicht herausgefunden, wann genau ist Ihr erster war, aber mögen Sie sich noch erinnern?
Ich erinnere mich noch sehr gut. Das war der 3. April. Der erste war ein Samstag. Was ich noch im Nachhinein toll finde, weil 1. April-Scherz will ja keiner sein. Es war ein schöner Tag, aber der April war kalt und es gab Schnee auf dem Münsterdach im 2006.
Im April Schnee?
Jo.
Wahnsinn.
Also vielleicht ist Schnee zu viel gesagt, es war ein bisschen gepudert.
Okay, ja, das ist auch etwas, was man heutzutage nicht mehr so viel erlebt.
Nein, schon gar nicht im April.
Ja, da sehen wir, dass auch schon ein bisschen Zeit vergangen ist seitdem. Ja. Sie sind ja am Anfang eigentlich zumindest reingekommen in einen grossen Um- und Ausbau vom Museum. 2011 ist es dann wieder neu eröffnet worden. Wie stark, also jetzt einfach mal ganz grundsätzlich gefragt, jetzt über die 20 Jahre fast, wie stark hat sich die Institution verändert, das Museum der Kulturen?
Es war schon sehr einschneidend, dass es erstens eine Erweiterung gab und zweitens, dass die ganzen Zwischengeschosse auch saniert werden konnten. Das hat uns aber auch die Möglichkeit gegeben, tatsächlich zu überdenken, wie soll ein ethnologisches Museum im 21. Jahrhundert daherkommen? Was muss man erfüllen? Welche Erwartungen sind vielleicht überholt? Wie schnell darf man was wie ändern? Und das hat letztlich meine Zeit ziemlich stark geprägt. Mhm. 2006 war übrigens wurde die letzte Einsprache vom Bundesgericht in Lausanne abgelehnt. Und dann durften wir bauen, mussten aber mehr oder weniger von vorne anfangen mit dem Planen, weil es ja war 5 Jahre zurück. Und die Zwischengeschosse mit zu sanieren war von Anfang nicht gedacht.
Okay, 2006 bin ich noch in der Primarschule gesehen. Was für Einsprüche sind das gesehen von Anwohnern oder was ist das Problem gewesen?
Freiwillige Denkmalpflege vor allen Dingen und erstmal noch mit Privatpersonen dazu. Und die freiwillige Denkmalpflege hat es aber bis vor das Bundesgericht gezogen.
Gut, wir werden später eben, sind das angesprochen, die ganzen Veränderungen, die Sie gemacht haben im Museum oder vielleicht auch in der eben Ausstellungskonzeption, da gehen wir später noch im Detail drauf rein. Ich habe gelesen, damals sind Sie auch mit dem Anspruch angetreten, so ein bisschen ein jüngeres Publikum auch zu holen, also Kunstszene aus Basel abzuholen, junge Leute ins Museum zu holen. Würde Sie sagen, ist Ihnen das gelungen? Haben Sie das Museum verjüngt und modernisiert?
Ein Stück weit ja, aber die sind dann auch mit mir älter geworden. Von daher ist das, glaube ich, ein Punkt, den man heute genauso wieder formulieren müsste oder könnte. Jugendliche sind mit das schwierigste Publikum, weil sie tatsächlich andere Interessen haben, sehr vielfältige Interessen, weil nicht unbedingt das Geld ausgegeben wird für Eintritte ins Museum. Und sie zu halten, da ist dann einfach das Leben offen, man geht dahin, dorthin. Das ist tatsächlich ein relativ schwieriges Zielpublikum oder eine schwierige Zielgruppe. Und das ist immer wieder neu als Herausforderung, je nachdem, wie sich die Gesellschaft verändert.
Jetzt eben, Ihr Abschied ist am 31. Oktober, das ist nicht mehr so lang. Wenn Sie jetzt schon an das Datum denken, es ist ja nicht wie in Amerika, dass man dann da mit einer Kartonbox rausläuft, aber man hat trotzdem noch die Pflanzen mitnimmt, aber es ist trotzdem ein letzter Tag. Und einfach, wie schauen Sie jetzt auf das? Mit Freude, mit Ruhe, Neugier auf Neues?
Ich werde tatsächlich immer wieder darauf angesprochen und was mache ich dann? Und im Moment ist es noch kaum vorstellbar. Es ist so viel los und so viel zu tun, dass ich tatsächlich kaum Zeit habe, daran überhaupt noch zu denken. Immer wenn ich darauf angesprochen werde, denke ich, jetzt muss ich es mir mal überlegen. Aber noch ist es nicht ganz so weit. Tatsächlich.
Ja, sie haben jetzt noch ein paar Monate Zeit und auf eine Art, es wird auch von alleine kommen und dann wird sich zeigen.
Ich werde ganz sicher mein Büro aufgeräumt haben und es wird fein säuberlich geordnet sein, was da zu sein hat.
Okay, sind Sie dann voll eine Clean-Desk-Person? Also tun Sie am schön aufräumen nachher auf Ihrem Schreibtisch?
Eigentlich eher nicht. Das ist sozusagen das große Aufräumen für einmal.
Gut, dann wissen wir schon, was in den letzten paar Tagen von Ihrer Amtszeit zu tun haben. Jetzt würde ich mit Ihnen gerne aber nochmal ganz weit zurückschauen und auch ein bisschen verstehen, wo Sie herkommen und warum Sie das auch immer so interessiert hat, die Ethnologie. Sie haben ja in Heidelberg Ethnologie studiert. Meine Frage ist, was ist die wichtigste Eigenschaft, wenn man Ethnologin oder Ethnologe möchte werden?
Neugierig bleiben und sich vor allem, was man nicht kennt, nicht abschrecken lassen, sondern es tatsächlich eher wissen wollen. Das würde ich auch, so würde ich Neugierde umschreiben in dem Fall. Also tatsächlich, es kommt was auf mich zu, was ich nicht kenne, dann, oh Gott, nein, wäre es die falsche Reaktion, sondern was ist das? Also diese Art von Neugier, drauf zugehen, nachfragen, mit den Menschen ins Gespräch kommen.
Aber ist ja eigentlich etwas Untypisches, oder? Die normale menschliche Reaktion ist, wenn man Neues kennenlernt. Also einerseits klar, Faszination vielleicht, aber gleichzeitig, wenn man es mit dem eigenen vergleicht, haben wir doch oft das Gefühl, das ist eigentlich schon noch recht gut, wenn ich das mache. So. Oder ist das bei Ihnen nie so gewesen?
Es geht gar nicht so sehr darum, ob es gut oder nicht gut ist, was ich mache, sondern tatsächlich, wer macht was wie? Ethnologie beschäftigt sich damit, wie handeln Menschen und was steht dahinter? Welche Vorstellungen, welche Haltungen von Religion über Politik, alles, was sie sich vorstellen können. Und wir sehen ja nur, wie gehandelt wird. Und das, was dahinter steht, das müssen wir irgendwie anders erfahren. Und da müssen wir immer auf Leute zugehen. Es geht nicht darum, in Frage zu stellen, ob es richtig, falsch, gut oder schlecht ist, sondern warum ist es, wie es ist? Und dass man alles auch noch ganz anders organisieren, handhaben könnte, das ist eigentlich die entscheidende Erkenntnis daraus.
Jetzt können wir das ja gerade ein bisschen konkreter besprechen. Sie haben eine Dissertation geschrieben über die Dom, wenn ich das richtig ausspreche. Das ist Dom. Das ist eine Ethnie oder ein Volk im heutigen Nordpakistan. Was hat Sie an dieser Gruppe fasziniert und interessiert?
Man muss dazu wissen, dass da, wo ich war, im Hunsatal, das ist eine Hochgebirgsregion. Sie haben sozusagen Hochgebirgsoasen, also nicht besonders üppig, was Vegetation und letztlich auch Ernten betrifft. Und die Gruppe der Dom, bei denen ich meine Forschung gemacht habe, sind Musiker und Schmiede, also Spezialisten. Sprich, die müssen wie bezahlt werden, ob jetzt in Naturalien oder anders, es sei erstmal dahingestellt. Und das bedeutet, eine Gesellschaft muss so viel Überschuss erwirtschaften, dass sie Spezialisten bezahlen kann. Wie kann es sein, dass Musiker und Schmiede so wichtig sind, dass man dafür erübrigt, was auch immer, um ihre Fertigkeiten, ihr Können permanent vor Ort zu haben? Das war praktisch die Frage.
Jetzt in der Ethnologie stellt man sich das immer vor, dass man dann Feldforschung macht, dass man viel vor Ort ist. Ist das bei Ihnen auch der Fall gewesen?
Ja, ja, klar. Also das erste Mal 1988 für 9 Monate und ab da mehr oder weniger jedes Jahr 3 Monate bis 1998.
Und haben Sie denn auch Spruch gelernt?
Ich habe Urdu gelernt noch in der Universität und auch die ersten Kurse in Burjaski. Das kennt kein Mensch. Das ist eine Restsprache, wo kein Mensch je rausgefunden hat bisher, mit welchen anderen Sprachen sie verwandt ist. Und da war in Heidelberg am Südasien-Institut Professor Berger, der diese Sprache unterrichtet hat. Und es müssen mindestens 5 Personen sein, um ein Seminar oder eine Unterrichtseinheit anzubieten. Und Professor Berger hat sogar seine Frau mitgebracht und ich meinen damals Lebensgefährten, damit wir in den Genuss dieses Unterrichts kommen.
Okay, können Sie es heute noch?
Nicht wirklich. Also das ist schon sehr lange her, dass ich es gesprochen habe. Ein paar Floskeln natürlich. Also wenn ich Sie fragen wollte, wie es geht, dann ist es kein Problem.
Sie sind ja eben, einerseits haben Sie die Dissertation geschrieben an der Uni, Sie sind aber trotzdem dann auch in den Berufsalltag reingekommen, haben an Museen geschafft. Sollte ich sagen, ist das ein grosser Unterschied zwischen Wissenschaft und Alltagsgeschäft in einem Museum?
Jein. Wenn man an der Uni ist, vermisst man das Museum. Wenn man im Museum ist, vermisst man die Uni. Und was vermisst man jeweils? Auf der einen Seite ist einem Museum selten möglich, sich so lange mit dem Thema zu beschäftigen, dass man denkt, ich habe es durchdrungen. Und das ist sozusagen die Quintessenz dessen, was man an der Universität machen kann. Wenn man an der Uni ist, dann ist es mitunter ein relativ einsames Geschäft. Man sitzt hinterm Schreibtisch und metaphorisch gesprochen, ein Blatt Papier und ein Bleistift reicht aus, um seine Arbeit verrichten zu können. Und dieser Unterschied, den zu überbrücken jeweils und tatsächlich etwas vom anderen mitzunehmen, das ist eigentlich die Kunst.
Mhm. Sie haben das ja dann sehr konkret können machen, 2006, wo Sie in Basel das Museum übernommen haben. Und ich habe Artikel gefunden von der Tageswoche, die haben geschrieben, dass Sie damals zu Beginn viele alteingesessene Museumsbesucher vor den Kopf gestoßen haben. Wie ist Ihnen das gelungen?
Ich glaube 2006 noch nicht. Dazu habe ich 5 Jahre gebraucht. Mhm. Das vor den Kopf stoßen hat, glaube ich, tatsächlich begonnen mit der Neueröffnung. Also nachdem der Umbau fertig war und wir eröffnet haben 2011, haben wir, ich sage jetzt mal, minimalistisch ausgestellt. Das heißt, es war nicht mehr die Fülle von dem Gewohnten wie davor einerseits und andererseits, wir haben thematisch ausgestellt. Es ging uns um Themen und nicht um Regionen. Also wir hatten nicht die Abteilung Europa, Amerika, Afrika etc. entsprechend aufgeteilt nach Stockwerken, sondern tatsächlich Themen. Eben von Peking-Ober über Chinatown zu Eigensinn. Das war die Trias der Eröffnungsreigen. Und da haben sich Menschen beschwert, dass es zu wenig zu sehen gibt. Es zu ideologisch sogar sei, kam von einer Person mit dem Hinweis, ich will nicht, dass die Direktorin ein Baströckchen auswählt, ich will die 40 Baströckchen sehen, um selber eins auswählen zu können. Und das hat, glaube ich, vor allen Dingen daran gelegen, dass ich viel zu wenig kommuniziert habe im Vorfeld. Also die Menschen mitzunehmen und immer mal wieder darüber zu berichten, wo stehen wir gerade, was machen wir, was denken wir uns dabei, hätte, glaube ich, eine ganz andere Haltung gegenüber der Neueröffnung gebracht. Das habe ich unterschätzt.
Spannend, weil ich habe das Gefühl, das machen Sie heute, oder das macht Ihr Museum heute, da spürt man sehr stark das Bemühen aus. Und jetzt gerade, wir kommen später noch das Thema Provenienzforschung und Restitution von Objekten zu sprechen, aber da ist ein sehr transparenter Prozess, da wird immer wieder informiert, da wird eigentlich auch, wenn zum Beispiel eben Volksgruppen auf Besuch kommen, die Objekte anschauen, wird das auch jeweils mitteilt, dass es wird wie, das Gefühl, sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Menschen auch so ein bisschen begleiten, dass die Menschen das Museum begleiten dürfen. Ist das in dem Fall auch eine Lektion von Ihnen aus dieser Zeit, ein Stück weit?
Kann man sicher so sagen, ja. Also es ist nicht erst jetzt so, sondern tatsächlich dann relativ unmittelbar danach haben wir da schon sehr viel geändert. Und es hat dann so ungefähr, würde ich sagen, 2 Jahre gedauert, bis Menschen angenommen haben, was wir tun. Und das hat sich wirklich komplett geändert.
Aber eigentlich eben das, was Sie jetzt heute besprechen, dass Museen nicht mehr so total vollgestellt sind. Also da müssen wir jetzt wahrscheinlich in irgendein Dorfmuseum in Baselbiet fahren, wo dann irgendwie 50 Heugabeln nebeneinander stehen, um so etwas noch zu finden. Und auch die Aufteilung in geografische Regionen ist jetzt mittlerweile auch seltener geworden, in ethnografische Museen. Also würden Sie sagen, Sie haben auch ein Stück weit Pionierinnenarbeit geleistet damals?
Ein Stück weit ganz sicher, und übrigens nicht ich, sondern tatsächlich das ganze Team. Also das war sehr wichtig, dass alle, die direkt damit zu tun haben, auch mitgehen. Und das ist gelungen damals. Also vom Team her war es gewollt. Ich bin mir nicht sicher, wenn es um Dauerausstellungen geht, dann gibt es wenige ethnografische Museen, die nicht regional ausstellen. Sonderausstellungen selbstverständlich. Aber wir machen ja beides thematisch, sowohl Dauerausstellungen als auch Sonderausstellungen. Und das ist bis heute, hat sich noch nicht wirklich durchgesetzt. Das ist das eine. Das zweite, wir stellen wo immer möglich frei aus. Es gibt also nicht nochmal die Distanz qua Vitrine, qua Glas, sondern man kann sehr nah ran und fast immer um die Dinge rumgehen. Also ich sehe es von vorne und von hinten und von allen Seiten. Das ist sicher ein zweiter Unterschied. Und der dritte ist, dass wir bis auf einen Raum hat jeder Ausstellungsraum ein Fenster nach draußen. Und es gibt im Ganzen noch eine andere Lebendigkeit, eine andere Transparenz in jeder Hinsicht. Und ich weiß immer, wo ich bin. Also es geht nicht mehr um White Cube oder Black Box, Hauptsache alles abschotten von draußen und nur das, was ich hier sehe, sondern immer auch die Verbindung herzustellen, insbesondere wenn die Gefahr besteht, dass Menschen BesucherInnen doch schnell exotisieren. Also die dort oder Leute in diesen Ländern kann man bis heute noch hören. Und davon wegzukommen, das ist uns wichtig.
Mhm. Wenn du nochmal auf die, das, was Sie vorher angesprochen haben, die Besucherin, die sich wegen der Baströckli beschwert hat bei Ihnen. Ich würde mich generell die Frage, so, was muss denn ein Museum eigentlich? Muss ein Museum seinem Publikum gefallen? Muss es provozieren? Muss es zum Denken anregen? Oder jetzt einfach bei Ihnen gefragt, mit was für einem Gefühl sollen die Leute denn eigentlich wieder rausgehen und heimgehen?
Das Gefühl ist ganz einfach zu beschreiben. Aha, wenn das erreicht ist, haben wir gewonnen. Und ansonsten sage ich, es gibt eigentlich drei Stufen. Das eine ist, ich habe was Nettes, was Schönes, was gesehen, was mir Spaß macht. Das zweite, ich habe was erfahren, Informationen, Wissen, etwas, was ich mit mir in Verbindung setze. Und das dritte ist, ich habe wirkliche Erkenntnis, die mich weiterbringt. Und das ist dieses Aha. Das können wir nicht überprüfen. Es kommt ab und zu, aber ganz selten vor, dass jemand sagt, und als ich jetzt da war, ging mir auf das. Aber es kommt selten vor, dass es wirklich so lange nachwirkt, bis man sich wieder trifft und dann auch noch darüber geredet werden kann. Mhm. Und das ist für uns der Glücksfall schlechthin.
Wenn das passiert?
Ja.
Wenn es so Diskussionen gibt?
Ja, wenn es Diskussionen gibt, beziehungsweise wenn es überhaupt diese, wenn jemand es so sagt, dass dann eine Erkenntnis daraus resultierte, jetzt mal egal auf welcher Ebene, wie tiefgreifend etc., aber und das beschäftigt mich bis heute und da habe ich oft drüber nachgedacht und das habe ich noch mitgenommen von damals. Wenn es so Sätze kommen, dann wissen Sie, da ist was passiert.
Jetzt ist ja so, Sie sind Direktorin von einem der kantonalen Museen in Basel. Es gibt ja eine grosse Vielzahl an Museen in Basel. Basel bezeichnet sich gerne als Kulturstadt und als Museumsstadt, so ein bisschen als Schweizer Zentrum. Wie ist dort die Vernetzung? Gehen Sie auch in andere Museen? Sind Sie interessiert, was die anderen machen?
Selbstverständlich. Also es ist nicht möglich, zu jeder Vernissage in Basel zu gehen. Dann würde ich nichts anderes mehr tun. Also es sind 3 Dutzend Museen etwa und es gibt immer wieder neue Ausstellungen. Da kann man sich vorstellen, was das heißen würde. Aber erstens, wir haben die MuseumsdirektorInnenkonferenz von den staatlichen Museen und bis vor kurzem auch von den, gab es noch eine erweiterte Runde. Jetzt ist das stärker bei Museen Basel, aber wir treffen uns regelmäßig, diskutieren über verschiedene Dinge und haben übrigens gerade am nächsten Samstag eine gemeinsame Veranstaltung, die ganze Geschichte, Provenienzforschung ist der Titel. Und es findet statt im Naturhistorischen Museum, wo tatsächlich die 5 kantonalen Museen sich zusammensetzen und berichten aus dem jeweiligen Haus und dann in der Diskussion sich austauschen, was haben wir erreicht, wo stehen wir, sollte es weitergehen. Das ist die eine Art, wie wir uns treffen, vernetzen und austauschen. Und dann gibt es das Informelle, wo tatsächlich entweder eine Ausstellungseröffnung ist, eine Veranstaltung ist, wo man sich sowieso trifft und dann da informell austauscht.
Eben, Sie sagen, die Vernetzung unter den Museen ist gut oder ist sehr eng. Also man redet viel miteinander, man tauscht sich aus über alle wichtigen Debatten im Moment in der Museumswelt. Jetzt der andere Teil, die andere Seite der Medaille ist das Publikum sozusagen. Und Basel, wo sich auch als weltoffene Kulturstadt erlebt und das irgendwie das Bild von sich hat und die Menschen, die gerne ins Museum gehen, kulturell gebildet sind. Wie offen und international haben Sie das Basler Publikum wahrgenommen jetzt über die Jahre?
Das Basler Publikum ist offen und kritisch. Es wird nicht einfach hingenommen, was es da so gibt, sondern es wird auch immer hinterfragt, ob das jetzt bei einem Treffen auf der Straße ist oder ob das tatsächlich noch im Museum selbst ist. Es kommt immer was zurück. Und das habe ich stets als sehr wertvoll empfunden und wichtig zu spüren, wo stehen Menschen, die zu uns ins Haus kommen, was interessiert sie, was hätten sie gern, selbst dann, wenn es nicht möglich ist, es umzusetzen. Aber diesen Puls mitzukriegen, das war für mich immer wichtig.
Mhm. Spannend, dass Sie so das Kritische auch ansprechen. Das ist ja wieder nicht unbedingt als Schweizer Eigenschaft dargestellt.
Ich habe tatsächlich vielleicht gelernt, die Kritik zu hören, wenn sie nicht direkt ausgesprochen wird.
Eigentlich ist eben die andere Frage, die ich hatte, oder? Sie haben ja nicht nur in Basel geschafft, natürlich. Sie haben auch in Paris, in London, in Hannover sind sie in Museen tätig gewesen. Ist das zum Beispiel ein Unterschied zur Schweiz, dass man vielleicht ein bisschen verklausulierter kritisiert? Oder gibt es andere Unterschiede, die Sie da wahrnehmen?
Es wird nicht verklausuliert, es wird sehr viel dezenter kritisiert. Und man muss es hören und hören wollen. Es lässt aber immer offen, ob man es hört oder hören will. In London habe ich nie gearbeitet, es war in Oxford. Aber im Unterschied zu Hamburg und Hannover ist Basel definitiv ein anderes Pflaster. Was Direktheit angeht, was so Umgangsformen angeht, das ist einfach ganz anders. Nun bin ich eine Süddeutsche, eine Südwestdeutsche und von daher war für mich vermutlich gewöhnungsbedürftiger Hamburg als Basel.
Näher von der Mentalität her.
Viel näher, na klar.
Was mich interessieren würde, jetzt, wenn man fast 20 Jahre Direktorin ist, wenn man selber in dieser Rolle wächst, also was sind so die grössten Herausforderungen, Hürden oder auch die schönsten Erlebnisse in diesem Amt gewesen jetzt für Sie?
Also vielleicht, was für mich der Ansporn war, tatsächlich ein ethnologisches Museum leiten zu dürfen. Vorher in Hannover war ich in einem Vierspartenhaus. Und da war die Ethnologie eine Randerscheinung, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das Zweite ist tatsächlich mit einem Team zusammen so eine Neueröffnung, eine Neupositionierung vornehmen zu dürfen, ist eine tolle Chance und Möglichkeit. Und der Prozess bis dahin war einfach, also habe ich als außergewöhnlich produktiv, konstruktiv und schön empfunden. Dass das Ergebnis dann nicht so angenommen wurde, war, glaube ich, die Hürde, die wir dann zu nehmen hatten. Und da tut mir bis heute leid, dass das Team das mittragen musste. Da war das, glaube ich, nicht unbedingt nur leicht für viele. Das war sicherlich die zwei Jahre von Ende 2011 bis 2013 waren sicherlich fürs Haus insgesamt die schwersten. Und dann ging es eigentlich stetig bergauf und ob das jetzt das Jubiläumsjahr war, 2018, oder die Eröffnung nach dem Lockdown von Corona, wo übrigens auch nochmal ein komplette, wo sich das Publikum angefangen hat, anders zu verhalten. Sehr viel gezielter wusste, da will ich hin, das will ich sehen, sehr viel länger im Museum verwaltet, genau da, wo sie wollten und geguckt haben, wo sind viele Leute und sich davon ferngehalten haben. Also da gab es nun mal eine ganz andere Haltung zu dem, was will wer eigentlich. Das war sowohl herausfordernd als auch mitunter wirklich eine schöne Erfahrung. Ob ich jetzt da sagen würde, Highlights genau so oder absolutes Desaster, kann ich Ihnen so nicht sagen.
Was man aber raushört, ist, dass Ihnen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig sind, ja. Und dass Ihnen das Wohlbefinden von diesen Leuten auch wichtig ist. Was haben Sie über Führung gelernt? Was macht Ihrer Meinung nach eine gute Führungskraft aus?
Es wird gefordert, dass Sie alle gleich behandeln und Sie dürfen es nie tun.
Weil es nicht gerecht wird im Individuum, oder wie?
Weil es nichts gerecht wird. Es sieht dann so aus, als sei es fair, weil alle gleich. Aber es wird eben nicht dem gerecht, dass jede Person andere Stärken hat, andere Möglichkeiten für sich sieht und eher das zu fördern, anstatt zu sagen, aber die Person darf nur das, also darf die Person auch nur dieses. Das macht für niemanden Sinn am Ende des Tages. Aber alle würden immer sagen, das ist ungerecht, ich durfte nicht. Also damit umzugehen, denke ich, ist die größte Herausforderung.
Ja, das ist eigentlich ein Spagat, oder?
Och.
Oder ein Balanceakt.
Die kann man so nennen, aber es ist kein Hochseiltanz. Also ich habe mich da nie in Gefahr gesehen, abzustürzen.
Jetzt ein großes Thema, wo Sie gerade in den letzten Jahren sehr aktiv und sehr transparent angegangen sind, ist eben die Provenienzforschung. Das ist jetzt auch politisch viel diskutiert worden. Ich darf mal ganz plakativ gefragt, wieso ist Ihnen das wichtig?
Es gibt mehrere Gründe. Einerseits ist es Teil der Forschung, die wir zu machen haben. Das war schon immer Teil der Ausstellungen, wo kommt ein Objekt her? Erstens, zweitens, von wem wurde es eingeliefert? Das ist eher rudimentär und sagt Menschen, die nicht jetzt im Museum arbeiten, nicht unbedingt sehr viel. Von daher war es schon immer Teil dessen, was Museumsarbeit ausgemacht hat. Wichtiger wurde es mit den Fragen danach, inwiefern ist eigentlich ethnologisches, ethnografisches Museum in allererster Linie was Koloniales? Und das hat mich, das fing schon an während des Studiums an der Universität. Also Anthropology and the Colonial Encounter ist ein Buch von Talal Assad, was in den 80er Jahren die Runde gemacht hat. Und das haben wir verschlungen. Und da ging es tatsächlich darum, es gibt keine Unschuld. Und als junger Mensch ist man dann sehr schnell dabei zu urteilen, gleichzeitig Klägerin und Richterin zu sein. Und heute geht es genau darum, das ein Stück weit wirklich außen vor zu lassen und zu sehen, was heißt eigentlich koloniale Belastung? Inwiefern macht es eine Sammlung aus oder verändert es eine Sammlung? Und zweitens, was ist aktuell relevant für mögliche sogenannte Herkunftsgesellschaften? Und dann ist für mich die Frage, erstens, wenn was zurückgeht, dürften wir es gegebenenfalls wieder ausleihen für eine Ausstellung? Also es ist gar nichts verloren in dem Sinne. Das zweite ist, dass wir nachfragen, ob wir eine Antwort kriegen, ist was anderes. Was von den Dingen, die zurückgehen, wie eingesetzt werden? Also was hat wirklich Bedeutung im Alltag oder auch im Außeralltäglichen, aber gar nicht mehr als Museumsstück? Was braucht es, um ein bestimmtes Ritual so durchführen zu können, dass die Menschen froh sind damit? Oder froh ist das falsche Wort, aber dass es für sie einen wirklich großen Unterschied macht. Das zweite ist, dass wir von Dingen reden, von Objekten reden und Menschen, die uns besuchen, sehen das, was wir Dinge nennen und sagen, nein, es ist ein Subjekt. Das ist quasi die Verkörperung eines Ahnen, aber womöglich ist es für andere der Ahne. Und was heißt es dann für den Umgang damit und inwiefern können wir dem überhaupt gerecht werden? Und das Dritte, durch diese Begegnungen, durch diese Besuche von Delegationen und das, was wir da erfahren, wird die Sammlung mehr oder weniger aktualisiert. Es ist nicht mehr diese historische Sammlung, sondern sie hat heute Bedeutung für bestimmte Menschen in ihrem Leben und Alltag. Mhm. Und von daher ist es einfach in jeder Hinsicht eine Bereicherung.
Es ist sehr, sehr vielfältig und auch ein sehr komplexer Themenbereich. Mhm. Wir haben das mal besprochen vor gut einem Jahr für Prime News. Ich würde den Artikel gerne auch verlinken. Ich glaube, dort kann man sich sagen, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer das wohl ein bisschen konkreter möchten, an einem Beispiel nachvollziehen, würde ich das gerne verlinken. Da ist es um einen sogenannten Tulu gegangen. Das ist, für uns ist das ein Baumstamm, für einen beschnitzten Baumstamm, für das Volk von der Camilla Roy ist das ein Subjekt, etwas Belebtes, ein spirituell wichtiges, ja eben, man kann nicht Gegenstand sagen, auf jeden Fall sehr schwierig zu vermitteln. Was mich interessieren würde, Sie haben es angesprochen, dass es seit den 80er Jahren in der Ethnologie ein grosses Thema ist, eine Fachdebatte sozusagen ist, aber ist es auch beim Publikum relevant? Also nehmen es die Leute, ist das für die Menschen auf der Straße, spüren sie da auch Interesse an diesem Thema?
Also wohlgemerkt, Kolonialismus ist seit den 80er Jahren relevant. Provenienzforschung im Museum wirklich immer rudimentär und dann kam und ging das in Wellen. Ist es ein Thema fürs Publikum? Jein. Wenn es darum geht, dass etwas zurück soll, dann werden die Dinge fürs Publikum interessant. Warum soll jetzt ein bestimmter Speer für die Gruppe der Weda in Sri Lanka plötzlich interessant sein? Was genau machen sie damit? Dann wird es plötzlich wirklich anders interessant. Oder beim Dulu, da läuft ja ein Film mit, der übrigens in Australien geschnitten wurde, was ich noch ziemlich wichtig finde, also wo sie tatsächlich die Zeremonie, die sie bei uns durchgeführt haben, gefilmt haben, es aber auch verbunden haben mit dem Land, von wo der Baum stammt, aus dem dann dieses geschnitzte Teil zu uns kam. Es wird immer dann relevant, wenn Menschen sehen, es gibt noch ganz anderes Interesse und man hat Teil an der Erfahrung. Also wenn dann Leute von den Camilla Roy bei uns sind zu Besuch und öffentlich was stattfindet, da haben sie ein großes Interesse. Um mit nachvollziehen zu können, was bedeutet es ihnen, warum bedeutet es ihnen das. Und sie würden gar nicht alles sagen und groß ausholen, aber es ist einfach sehr schnell klar in dem Miterleben, es ist wichtig für sie. Wir haben letztes Jahr begonnen mit dem Format Vor aller Augen, wo tatsächlich während der Öffnungszeiten immer jemand von uns im Hedi-Keller-Saal anwesend ist und da werden verschiedene Konvolute gezeigt. Das erste, was wir gezeigt haben, war Sri Lanka, wo dann bis zur Rückführung wurden diese Teile dort gezeigt, restauratorisch bearbeitet und fotografiert. Und da gab es ein großes und reges Interesse. Das zweite, und zwar wirklich, was machen Sie damit? Weswegen genau können Sie damit umgehen, dass es jetzt zurückkommt und so weiter. All diese Fragen, die werden ja sonst immer auch gestellt, aber nur abstrakt beantwortet. Eben nicht, indem man zeigt, was getan werden muss, sondern indem ich auf der Straße dann drüber rede. Wenn man es aber im Museum macht, anhand der Dinge, dann ist es was ganz anderes. Und dann geht es immer ganz schnell, dass es mit Restitution, mit Zurückführen verbunden wird. Das zweite, was wir gezeigt haben, war eine Sammlung von Hivaoa, Französisch-Polynesien, zusammengetragen von zwei Baslern in den 1930er Jahren. Und da ging es darum, dass es Leihgaben werden sollen für eine Ausstellung auf der Insel Hivaoa. Also keine Restitution. Und da war plötzlich nochmal bei denen, die vorbeikamen, sich das angeguckt haben, aha, es geht gar nicht immer nur darum, was zurückzuführen. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten der Zirkulation. Und ja, dafür gibt es Interesse.
Jetzt ist es so, dass Provenienzforschung auch ein politisches Thema ist hier in Basel-Stadt. Es geht um kantonale Gelder einerseits, wo gesprochen werden für die Forschung, dass sie da zum Beispiel ihre Sammlung scannen können und auch schauen können, hey, wo kommen die Objekte alle her. Andererseits ist es auch ein politisches Thema, weil die Objekte Besitz vom Museum sind und der Regierungsrat entscheiden muss, ob die wieder zurückgehen dürfen zum Beispiel. Ist das jetzt wie eine neue Erfahrung gewesen, so Teil von politischen Debatten, Teil von politischen Prozessen, oder ist das von Anfang an schon immer ein Thema gewesen? Gut, wahrscheinlich schon, weil das Museum halt auch wegen dem Neubau und Umbau, oder?
Also das Thema Provenienzforschung ist auf der politischen Bühne relativ neu. Aber ansonsten, dass Politik sich dafür interessiert, was ein Museum macht, nicht um da mitzureden, inhaltlich zu bestimmen, sondern tatsächlich, wie sieht die Performance aus, was heißt es, für wen ist es besonders wichtig etc., das gab es von Anfang an. Und man trifft sich hier ja auch ständig auf der Straße. Also das ist ja nicht so, dass es Berührungsängste gäbe. Und von daher gibt es da auch ganz ungezwungene, informelle Gespräche jederzeit. Provenienzforschung kam eigentlich richtig auf die Agenda nach der Rede von Macron 2017. Und die Grande Nation, die bereit ist, Dinge zurückzugeben, hat schon auch eine Veränderung im politischen Bewusstsein bewirkt. Bei der Revision des Museumsgesetzes ist Provenienzforschung jetzt verankert als Teil der Pflichten der Museen. Das heißt, es ist ganz klar auch der politische Wille, dass das gemacht wird. Und dass dann im Zuge dessen auch Gelder gesprochen wurden und hoffentlich weiter werden, ist sozusagen die logische Konsequenz.
Mhm. Als wir das letzte Mal miteinander geredet haben, vor einem guten Jahr, ist es eben darum gegangen, dass es ein Screening gibt von rund 340'000 Objekten in der Sammlung, dass alle angeschaut werden, überprüft werden. Sie haben gesagt, sie würden das gerne erledigt haben bis zur Pensionierung. Wie weit sind Sie da? Wird das schwierig?
Bis Ende nächstes Jahr könnte es soweit sein.
So, aber ein bisschen etwas für Ihre Nachfolger dann.
Oh, mein Nachfolger hat noch genug zu tun. Ich glaube, das ist überhaupt nicht das Problem. Das hätte ich gerne abgeschlossen. Dieses Screening ist die Voraussetzung dafür, um dann Fragestellungen zu entwickeln, um die Provenienzforschung dann vertieft anzugehen. Und das heißt, tatsächlich mit Stakeholdern, mit sogenannten Herkunftsgesellschaften etc. zusammenzuarbeiten, und zwar schon im Zuge dessen, was ist eigentlich für sie wichtig. Und da braucht es, glaube ich, dann noch andere Zeiträume als das, was wir jetzt angegeben haben beim Screening. Und das Zweite ist, in dem Moment, wo man mit dem raus kann, dann kommen vermutlich auch Anfragen von außen. Und das ist natürlich das Allerbeste, dass nicht wir vorgeben, das ist jetzt die Untersuchung, so oder so machen wir sie, sondern was interessiert andere Menschen von woanders daran und dem nachzugehen. Und da lernen wir auch nochmal ganz anders Fragen zu stellen. Und das wird toll.
Genau, das haben Sie jetzt ja immer betont, dass es ist ja nicht einfach eine Pflichtaufgabe oder etwas, wo man muss machen oder wo etwas moralisch anstrengend ist für einen, sondern es eröffnet einem eine neue Perspektive.
Da würde ich gerne noch einen Satz dazu sagen. Wir haben jetzt relativ viele Besuche von Delegationen gehabt, ob jetzt aus Südamerika, vom afrikanischen Kontinent oder Ozeanien. Für die Menschen ist die Schuld überhaupt gar keine Frage. Hier sind wir, hier sind die Dinge, das ist das, was wir wollen würden und was können wir jetzt wollen? Und dann zu gucken, wo kommen wir da gemeinsam hin? Das ist eigentlich das, was es so spannend macht.
Jetzt zum Ausblick. Es stehen noch zwei Ausstellungen an unter Ihnen als Direktorin. Was bedeuten Ihnen die Ausstellungen jetzt noch, die noch kommen?
Mir hat schon immer jede Ausstellung ganz viel bedeutet. Es heißt, ein Thema neu aufgreifen, anders präsentieren, gucken, welche spezifischen Zielgruppen wir damit ansprechen können und zu sehen, wie es angenommen wird und was dann gegebenenfalls noch getan werden muss. Und das ist bei jeder Ausstellung aufregend. Und so wird es auch bei den letzten beiden sein.
Aber jetzt keine spezielle Bedeutung, wie sie die letzte sind. Wie sehen Sie das? Sind Sie sie nochmal angegangen wie jede andere?
Ja. Also es gibt eine hauptverantwortliche Person, ein Kurator, und das ist dann in dem Reigen der KuratorInnen besprochen worden, wer kann was dazu beitragen, inklusive Gestaltung, Haustechnik, Bildung und Vermittlung, eben die ganzen Abteilungen, die wir haben, das war kein Unterschied.
Sie haben jetzt gerade in Bezug auf eben Provenienzforschung, die wir vorher besprochen haben, haben Sie jetzt in den Medien auch mehrfach gesagt, dass Ihr Job eigentlich jeden Tag interessanter wird. Wie einfach oder wie schwierig ist es denn für Sie, gerade jetzt eigentlich aufzuhören, loszulassen?
Dadurch, dass ich mich noch gar nicht damit beschäftigt habe, spielt es gar keine Rolle im Moment. Ich gehe einfach jeden Tag zur Arbeit und freue mich drauf. Und wie es dann sein wird, sagen wir mal so Mitte, Ende September, das weiß ich noch nicht so genau.
Das heisst, eben, das ist eine Frage, die man nie gern beantwortet, aber man weiß jetzt, wer Ihre Nachfolger wird. Man weiß, wie sich das Museum entwickelt hat über die letzten Jahre. Was haben Sie das Gefühl? Wie wird sich es auch verändern jetzt ohne Sie als Direktorin?
Ganz sicher wird es sich verändern. Wie, das weiß ich nicht. Ich freue mich, dass Friedrich von Bose der Nachfolger ist. Wir kennen uns auf professioneller Ebene und da ist das Museum in besten Händen. Was das fürs Museum heißt, wo er was wie macht oder eben mit dem Team ganz andere Richtungen einschlägt, keine Ahnung. Da kann ich einfach nur sagen, viel Spaß und viel Glück.
Auf was freuen Sie sich denn am meisten, wenn Sie mal als Besucherin kommen und nicht mehr in Verantwortung?
Ich würde mich freuen zu sehen, was anders gemacht ist, ob ich die Räume wiedererkennen werde. Und ich würde mich freuen, Leute, Mitarbeitende, die jetzt da sind, wiederzusehen.
Also ja. Heimkehr sozusagen.
Ja, genau.
Und haben Sie sonst, wir wissen jetzt, Sie möchten auf jeden Fall mal als Besucherin zurückkommen nach Basel, sich das anschauen, aber haben Sie auch noch andere Vorsätze, andere Themen für den neuen Lebensabschnitt sich schon vorgenommen?
Nein, habe ich mir tatsächlich noch nicht vorgenommen. Wie gesagt, ich bin so drin im Moment noch, dass da kein Raum war, um sich groß Gedanken zu machen. Das wird kommen, das wird sich von selber einstellen. Wenn nicht, dann halt erst nach dem 31. Oktober.
Alles klar, in dem Fall viel Erfolg noch für die letzten Monate und vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Das war's gewesen. Danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, findet ihr weitere Ausgaben vom Feurobenbier überall dort, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns, bewertet uns, unterstützt uns mit einem Prime News Abo. Wir hören uns nächste Woche wieder an der gleichen Stelle. Bis dahin, eine gute Zeit.
Feurobenbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll. Anders.